Das ist doch einfach schön, so viele glückliche Kinder zu sehen, dass sie nicht an meiner Predigt teilnehmen dürfen müssen. Ja, muss man mit leben, ne? Aber ich freue mich für sie, dass sie jetzt ein wunderschönes Programm haben und da ja, einfach Jesus auch kennenlernen dürfen. Für die, die in Sindelfingen waren vor, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Wochen? 4? War jemand da? Ah, okay. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben oder Bilder gemacht oder sowas. Da war auch dieses Thema, wie der Glaube ins Leben greift. Und da möchte ich jetzt einfach noch so einen Schritt weiter mit euch gehen. Für die, die jetzt nicht da waren, ich glaube, ihr könnt trotzdem irgendwie was mitnehmen. Sonst können wir Kissen austeilen oder so, dass ihr eine Runde schlafen könnt. Aber hört einfach mal zu. Wie der Glaube ins Leben greift, das hat mich jetzt über mehrere Wochen beschäftigt, beim Vorbereiten, aber auch in der Gemeinde. Wir hören, glaube ich, ganz arg viel. Immer wieder kriegen wir Input. Aber das, was wir da alles so reinkriegen und immer wieder hören, und manchmal sage ich auch so, oh, dann gehen wir am Sonntag in Gottesdienst, dann in der Woche gehen wir in einen Hauskreis, dann hören wir vielleicht jeden Tag noch irgendwie Bibel-TV oder irgendeine App, also ich höre jeden Tag Bible-Tunes und wir kriegen Input und dann gehen wir noch auf Konferenzen und was weiß ich. Ja, das ist alles da drin in unserem Kopf und wir glauben das vielleicht ja auch alles, dass das alles gut ist, dass das richtig ist und dass das auch wertvoll ist für unser Leben. Ja, aber wie kommt denn das jetzt in unser Leben rein? Dieses ganz viele. Und was davon kommt überhaupt rein? Und da bin ich jetzt heute bei dem eigentlich letzten Punkt von dieser Reihe, es einfach mal zu tun. Dinge einfach mal zu tun und daraus dann gute Gewohnheiten zu entwickeln. Ich möchte euch ein paar Worte vorlesen, die zum Teil Jesus gesagt hat. Da sagt Jesus in Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Boah, die Liebe, das Größte, wo wir alle nachgieren, wo wir alle sagen, das ist das Wichtigste, das Wertvollste unseres Glaubens. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort auch halten. Ganz klare Folgerung bei ihm, die dasteht. Der wird es dann auch tun. Und halten heißt nicht nur für gut halten, könnte man ja auch denken. Nein, es heißt es zu tun. Oder dann 1. Johannes 2, 5 bis 6. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Eben war das, wer mich liebt, aber jetzt, wer diese Liebe Gottes in sein Herz reinlässt und die da vollkommen drin ist, der wird sein Wort halten. Ja, der wird es wieder tun. Oder 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ach so, muss ich weitermachen. Der ist ein Lügner? War das noch nicht, ne? Steht das? Ah, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Boah, der ist ein Lügner. Da geht Jesus also richtig, also oder die Bibel hier mit harter Kanone ran, ne? Und sagt, dann bist du ein Lügner. Ich liebe Gott, aber ich tue es nicht. Ich liebe nicht. Dann bist du ein Lügner. Dann stimmt das nicht, dann liebst du Gott nicht. Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Jakobus, vielleicht habt ihr es gehört, selbst Luther hatte mit diesem Buch größte Probleme. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das mal so am Stück gelesen habt, da wird einem vielleicht auch mal ein bisschen mulmig dabei, wenn man das liest. Ne? Weil es immer darum geht, es auch zu tun, aber wir haben doch keine Werkgerechtigkeit und wir wollen doch nicht da irgendwie gesetzlich werden und davon wollen wir uns doch lösen und was weiß ich, was dann alles für Gedanken auch dagegen dann sprechen. Aber die Worte stehen da. So ist doch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, der ist tot, da ist eigentlich gar nichts da. Da ist so viel Wissen vielleicht da, da ist so viel Input gewesen, aber eigentlich ist er tot. Unser Glaube an Jesus, das umfasst unser ganzes Sein. Man kann eigentlich sagen, unser Glaube ist ganzheitlich. Dass alles, was irgendwie zu mir dazugehört, will von meinem Glauben erfasst werden. Also ich habe mir dann überlegt, wie viel Prozent von mir ist davon wohl erfasst? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird mir da sogar ganz schwindelig dabei, wenn ich da weiter drüber nachdenke, was wirklich erfasst ist von diesem Glauben. Und die Bibel will uns sagen, es kommt alles in unserem Leben, in deinem Leben darauf an. Nicht nur irgendwie ein Teilbereich, der davon erfasst werden soll. Alles soll davon erfasst werden. Nichts ist davon ausgenommen. Und ich finde das tatsächlich auch ein bisschen radikal, oder? Wenn man das so hört. Alles. Alles. Total alles. Nichts ist ausgenommen. Und vielleicht macht das jetzt Druck. Können wir vorstellen? Bei mir kommt das manchmal so an, wenn ich sowas höre, so eine Predigt hören muss. Jetzt muss ich sie halten, aber wenn ich sie hören muss, schlimmer. Das macht Druck. Aber ich sage euch, und das finde ich das Schöne, ohne Gnade auf der anderen Seite funktioniert das auch nicht. Wenn wir nur diese eine Seite hören, aber die Gnade nicht hören, dann geht das alles im Bach runter. Dann wird das wirklich im Druck bleiben und dann wird auch nie etwas daraus werden. Ohne Gnade funktioniert das nicht. Nie werden wir es selbst vollkommen tun können. Wir werden es nicht tun können. Es wird immer, und wenn wir noch so perfekt sind, es wird immer noch das letzte Stück fehlen. Immer. Ohne die Gnade bricht alles zusammen. Und das ist ja das Wunderbare, dass die Bibel ganz genau so oft von der Gnade spricht. Immer wieder neu von der Gnade. Weil dieses letzte Stück immer fehlen wird. Und vielleicht fehlt nicht nur das letzte Stück, vielleicht fehlt sogar alles. Denkt an diesen Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Bei dem fehlte eigentlich alles. Nur Gnade war da. Der Weg zum Vater ist nur Gnade. Es ist nur Gnade und das steht ganz groß da. Und das ist nie in Frage zu stellen oder das ist nie außer Kraft zu setzen. Die Gnade ist immer ganz, ganz oben. Aber die erlebte und geglaubte Gnade, die angenommene Gnade, will unser Leben verändern. Das ist der Anfangspunkt, diese Gnade Gottes zu erleben. Und sie will dann mein Leben verändern. In Johannes 1, Vers 16, ich weiß nicht, ob es da steht auch. Ja. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und das finde ich spannend, dass das heißt Gnade um Gnade. Nicht nur einmal und dann ist alles gut. Nein, wir haben es genommen Gnade um Gnade. Und man könnte weitermachen um Gnade. Wir haben es immer wieder genommen, wir haben es immer wieder gebraucht. Und aus dieser Fülle heraus, die nicht aufhört, haben wir das genommen. In Römer 6, da fragt Paulus, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Das ist genau das. Da will sich etwas tun in unserem Leben. Da will sich etwas verändern in unserem Leben. Und das ist immer wieder in unserem Fasi-Hauskreis ist genau das Thema. Ey, die Gnade ist schön, aber heißt denn das, jetzt kann ich machen, was ich will? Das ist immer wieder Thema. Und immer wieder müssen wir darüber sprechen. Gnade führt in ein neues Leben hinein. Wenn der Glaube in unser Leben greift und wenn die Gnade in unserem Leben greifbar wird, wird das unser Handeln verändern. In dieser Predigtreihe, wo ihr jetzt nur zwei davon mitbekommen habt, da bin ich folgende Schritte gegangen. Erst einmal erkennen, wo ich überhaupt Veränderung brauche. Dann eine Sehnsucht zu spüren, ich will auch diese Veränderung. Und dann eine Entscheidung zu treffen, nicht nur diese Sehnsucht. Und ich werde sich dann in eine Gemeinschaft von Geschwistern einbinden zu lassen und dann an Vorbildern zu lernen. Und jetzt ist eben dieses Thema Handeln, leibhaftige Schritte gehen und es einzuüben, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Schritte auf diesem Weg, ein verändertes Leben auch zu leben. Durch diese Schritte ist es nämlich keine Forderung. Und das finde ich das Wunderbare, dass die Bibel, dass Jesus einen Weg mit uns geht. Jetzt nicht sagt, jetzt gehörst du zu mir, jetzt mach mal. Sondern er geht einen Weg mit uns. Keine Forderung. Da wächst etwas in unserem Herzen. Da entsteht etwas und darf auch wachsen und darf auch entstehen in unserem Herzen. Und das drängt mich dazu, es zu tun. Das ist das Normale. Kennt ihr diesen starken Wunsch, dass endlich irgendetwas losgeht? zum Beispiel Urlaub. Ganz anderes Thema, denke ich mal, als das jetzt hier. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, dann habt ihr eine Sehnsucht danach, der Adrenalin der übrigens, da im Gottesdienst in Sindelfingen war ich auch erkältet, ne? Aber ich war zwischendrin mal gesund. Das lässt den Adrenalinspiegel steigen und jetzt kann es losgehen und jetzt muss es auch losgehen. Und das ist so wichtig für unser Leben mit Jesus, dass das aus dem Herzen herauskommt, dass wir das von Herzen auch leben und nicht, wir müssen das halt tun. Jetzt gehöre ich halt zur Gemeinde dazu. Ja, ich habe mich dafür entschieden, in diese Gemeinde zu gehen und die sind alle so fromm und die anderen, die schaffen das ja auch alles, wenn ich die anschaue, die sind die perfekten Christen. Ja, manche grinsen ja schon. Ja, genau. Nein. Nicht, ich muss das. Wenn wir zum Beispiel diesen Gedanken haben, ich möchte lernen, barmherzig zu sein. Das ist etwas aus der Bibel heraus. Ein barmherziges Leben zu leben. Oder ich möchte dankbar leben. Oder ich möchte Jesus vertrauen. Ich möchte wirklich Vertrauen lernen. Und sich nicht mehr um alles sorgen zu müssen. Wenn das etwas ist, ich muss das tun, weil das in der Bibel steht, dann hat das keine Freude. Dann ist das keine, hat das keine Ausstrahlung. Dann ist das etwas Aufgesetztes, was halt da ist, was ich tun muss. Aber es kommt nicht aus dem Herzen heraus. Es heißt, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hey, da ist der Heilige Geist, der in unser Herz hineingegossen wurde. Die Liebe Gottes ist da und die will jetzt nach außen drängen. Die will durch meine Hand nach außen drängen, durch meinen Mund und durch meine Füße und durch alles andere. Sie will nach außen drängen. Das ist der Grund zu tun, was die Bibel uns lehrt. Weil Gott etwas investiert hat bei uns, weil Gott etwas reingetan hat in uns. Und das will jetzt gelebt werden. Jesus will uns ja nicht zu gespaltenen Persönlichkeiten erziehen. Hauptsache, unser Herz ist gut. Ne? Da wohnt die Liebe Gottes in unserem Herzen. Ja, das Herz ist fit, das Herz ist dann nachher bei Jesus. Ne? Aber was der Körper macht, ist eigentlich egal. Aber das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an. Ne? Aber es gibt Theologien, die genau das gelebt haben. Immer wieder gab es Bewegungen in der Kirche, die Gnosis war eine davon, die genau das getrennt haben. Der Körper, egal, der vergeht ja eh, der kommt ja eh ins Grab, ist eh Ausschuss. Das Herz ist ja wichtig. Und das sieht die Bibel anders. Nein, das darfst du nicht trennen. Das gehört alles zusammen. In der Orthodoxie, nach Luther, die hat sich hauptsächlich um eins gestritten, um die richtige Lehre. Dass jeder die richtige Lehre hat, eingeschworen wird auf Glaubenssätze und die unterschreiben kann. War ganz, ganz wichtig und ich glaube auch bis in unsere heutige Zeit dringen beide Richtungen immer wieder durch. Aber was dann unter der Oberfläche geschieht, das ist egal. Da geht es dann oft ganz wüst zu. Aber andersherum Bewegungen, die genau hinschauen, wie ein Mensch lebt. Auch das gibt es, ne? Diese andere Richtung. Macht er auch ja alles richtig? Hauptsache, er ist ein guter Christ. Aber was im Herzen abgeht, ob das aus dem Herzen kommt, das ist eigentlich egal. Hauptsache, er hält sich an das, wie man das halt bei uns so macht. Und wenn es dann irgendwie die Rocklänge war, ne? Früher. All solche Sachen. Das erzeugt bittere Christen. Das erzeugt freudlose Menschen. Alles, also gute Absichten im Herzen, die sind wunderbar. Das ist ganz, ganz schön. Aber sie wollen wirklich auch getan werden, leibhaftig. Denn das Getane, wenn wir etwas wirklich tun, verändert auch nachhaltig unseren Charakter. Ich hatte gerade gesagt, es soll ja eigentlich darum gehen, dass unser, nicht nur, dass wir etwas tun, sondern dass auch unser Charakter nachhaltig verändert wird. In 1. Korinther 6, 19, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht aus euch selbst gehört, dass ihr nicht euch selbst gehört. Vorher spricht Paulus an dieser Stelle im Korintherbrief über ganz heftige Sünden, zur Prostituierten zu gehen und seinen Leib dorthin zu geben. Und da sagt er, das hat auch etwas mit unserem Körper zu tun, dass wir zu Jesus gehören. Ja, da sagt er das sehr, sehr deutlich. Wir sollen mit unserem Körper ihn ehren, weil der Heilige Geist doch in uns wohnt. Wir ehren letztendlich den Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Das soll unser Wesen verändert werden, bis in die Tiefe hinein. Und darum legt das Neue Testament so viel Wert auf unser Tun. Das Tun ist die logische Folge, dass wir Jesus vertrauen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wohnt und der Himmel unser neues Zuhause ist. Übrigens, dieses Lied, was ihr gesungen habt, das haben wir vor 2 Wochen auf einer Beerdigung, als der Sarg runtergelassen wurde, gesungen. Es ging über den ganzen Friedhof, dieses Lied. Boah, das war so stark. Und die Ewigkeit ist unser neues Zuhause. Ja, das ist die logische Folge auch unseres Tuns. Wenn sich unser Charakter verändern soll, muss sich unser Tun auch verändern. Ich sage euch ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele kommen jetzt. Praktisch. Hat extra gesagt, das muss praktisch werden heute. Wenn wir einen barmherzigen Charakter haben wollen, bekommen wollen, ich bringe nochmal auch diese Themen von eben her, dann können wir erst einmal ganz viele gute Bücher dazu lesen. Und das empfehle ich auch. Informiere dich. Wir können eine Predigtreihe dazu machen. Aber dann geh auch zu einem Menschen, der in Not ist. Dann mach das einfach. Praktischer geht es, glaube ich, nicht. Mach es. Du hast dich informiert. Du hast alles getan. Aber dann geh auch mal hin zu einem Menschen, der in Not ist und lass dich auf diesen Menschen einfach ein. Komm nicht mit einem Konzept oder sonst irgendwas. Geh einfach mal hin und lass dich auf diesen Menschen ein und schau genau hin, was dieser Mensch braucht. Wenn du Dankbarkeit lernen willst, dann nimm dir jeden Tag am Ende des Tages 10 Minuten Zeit, 10 Punkte zu suchen, für die du heute dankbar bist. Und mach das. Schreib das auf und suche mindestens 3 Personen, denen du danken willst. Mach es einfach, wenn du das lernen willst. Wenn du ohne Sorgen vertrauensvoll leben willst, dann wird es so wichtig sein, wenn diese Sorgen kommen, einen Stopp zu setzen in seinen Gedanken. Es ist einfach zu sagen, jetzt ist Stopp. Ich gebe mich diesen Gedanken nicht mehr hin. Und bringe das, was ich an Sorgen habe, schriftlich ans Kreuz und nagel es dort fest. Und wenn wir ein Herz wollen, das lernt zu vergeben, dann wird es nicht darum herumkommen, diesen Brief zu schreiben an diesen Menschen. Oder das Handy in die Hand zu nehmen und diesen Menschen anzurufen oder dort zu klingeln und ihn zu besuchen und diesen Menschen die Vergebung zuzusprechen. Ohne das wird es nicht gehen. Aber dann wird etwas passieren, wo wir nur staunen werden. Unser Leben wird dadurch verändert werden. Und Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Wenn er das weggelassen hätte, wer meine Rede hört, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer sagt und tut sie noch, der ist der eigentlich Kluge und auch Frau. Oder Petrus sagt, auf dein Wort hin will ich es tun, als er die Netze nochmal auswirft, da wo eigentlich gar keine Fische sein sollten. Weil du es gesagt hast, ich mach's, ich tue es einfach. Und nicht, weil ich es gerne mache oder weil ich Lust dazu habe. Nicht, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern weil du, Jesus, es gesagt hast, deswegen will ich es tun. Der ist klug, der es einfach tut. Jetzt kommt vielleicht... Das sind die ganzen Verse. Ein Satz von einem Dallas Willard, vielleicht kennt ihr diesen Theologen, schon mal was von ihm gelesen. Ein Satz, den man 10-mal lesen muss, um ihn zu verstehen. Wir glauben etwas nicht einfach, indem wir sagen, dass wir es glauben, oder wenn wir glauben, dass wir es glauben. Wir glauben etwas, wenn wir so handeln, als ob es wahr wäre. Und da steckt auch das dahinter, es einfach zu tun. Ich glaube, das will dieser weise Mann sagen. Glaube zeigt sich im Handeln und darf nicht in unseren Worten oder in unseren Gedanken stecken bleiben. Und jetzt daraus gute Gewohnheiten zu entwickeln. Wenn ich beim Pilgern bin, dann führen manchmal Wege auch über Wiesen. Und keine Ahnung, da hört mein Weg jetzt auf und jetzt muss ich über die Wiese, aber ich weiß nicht genau, wo ich da laufen muss. Und manchmal ist aber schon jemand vor mir gelaufen und dann sind so Grashalme sind runtergedrückt. Und das ist für mich dann das Zeichen. Boah, da muss ich gehen. Aber manchmal haben sich schon richtig Trampelpfade dort entwickelt, weil schon viele Menschen diesen Weg dort gelaufen sind. Und ich glaube, das ist so ein Bild auch für mich gewesen, ja, dass ich solche Trampelpfade auch in meinem eigenen Leben entwickle. Da, wo ich merke, bei diesem Thema, da will ich etwas tun, da will ich verändert werden, da möchte ich in meinem Charakter etwas Neues erleben. Manchmal sind das aber genau diese schlechten Dinge, die diesen Trampelpfad entwickelt haben in meinem Leben. Dass ich mir über lange Zeit etwas angeeignet habe, was nicht gut ist für mich. Egal was es ist. Ich merke das, ich weiß das. Und ich muss jetzt einen neuen Trampelpfad entwickeln, der daneben ist, der in eine andere Richtung führt, der ein anderes Ziel hat und nicht mehr das, was mein Leben eigentlich zerstört. Und wir wissen, dass man 6-7 Wochen manchmal Sachen tun muss, dass man sie endlich auch intus hat und manchmal viel, viel länger. Durch ständige Wiederholung wird es zur Gewohnheit, etwas zu tun, was ich vielleicht erst gar nicht will, was mir wahnsinnig schwer fällt. Aber weil ich mich daran gewöhnt habe, kommt es in mein Leben hinein, gräbt es sich in mein Herz, in mein Handeln, in mein Denken immer tiefer hinein. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja genau das, was ich will. Ich brauche einen Trampelpfad, der sich eingräbt in mein Leben. Auch wenn er am Anfang holprig ist und wir stolpern und wenn wir doch wieder manchmal diesen alten Weg gehen, aber wenn wir das merken, dann mittendrin zu sagen, und jetzt wechsle ich wieder rüber auf den anderen. Will Durant, wir sind, was wir wieder und immer wieder tun. Brillieren ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit, eine echte Gewohnheit für unser Leben. Am Tun wird man erkennen, wer wir wirklich sind. Da wird man unseren Charakter entdecken. Was mich tief bewegt hat in Mali, also ich war nicht dort, aber ich habe davon gehört, in einer muslimischen Stadt, wo es drunter und drüber geht, wo es so viele Probleme geht, haben die Stadtoberen haben entschieden, wir möchten hier ein Bauprojekt beginnen, Häuser, in denen wir ganz gezielt Christen ansiedeln wollen. Weil wir es alleine nicht schaffen, weil wir die Probleme in unserer Stadt nicht hinkriegen, aber die Christen können das. Weil die haben das entdeckt, wie geht es denn in den christlichen Städten zu? Wie geht man da miteinander um? Wie gibt es dort Hilfe füreinander? Und haben gesagt, kommt zu uns und helft uns. In Mali. Ich weiß nicht, wie viele von Mali wisst, aber das ist absolut, geht eigentlich nicht. Aber die haben das dort gemacht, weil sie das entdeckt haben. Denkt an die ersten Christen im Römischen Reich. Das waren die, die sich um Leute gekümmert haben, um die sich sonst keiner gekümmert haben. Und die haben sich auch um die gekümmert, die eben heidnisch waren, die nicht an Jesus geglaubt haben. Auch um die haben sie sich gekümmert. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie einmal im Jahr ihren Helfertag hatten, wie das vielleicht manchmal auch in unseren Gemeinden ist, wo wir einmal im Jahr denken, jetzt müssen wir raus. Früher war das immer so, wir haben Evangelisation, jetzt müssen wir mal was tun, ja? Jetzt müssen wir mal raus, wir müssen mal zu den Leuten hin. Nee, dass die Leute schon wussten, oh, die haben wieder Evangelisation. sondern weil es unser Herz ist, weil es unsere gute Gewohnheit geworden ist, das zu tun, ganz positiv gemeint. Menschen sehen, wie wir wirklich sind. Sie sehen, ob wir ein Projekt sind, um vielleicht daran zu zeigen, wie gut wir sind. Damit das eine Erkenntnis, eine Sehnsucht, eine Entscheidung, eine Charakterveränderung wird, braucht es, dass etwas eingeübt wird. Ganz kurz aus meinem eigenen Leben, wie ich in dieses Engagement für Menschen gekommen bin, die geflüchtet sind, aber auch für Menschen, die damals am Bahnhof gelebt haben, wie das passiert ist. Gerade mit Geflüchteten aus unserer Gemeinde, da war eine Deutschlehrerin angestellt vom Landratsamt für Geflüchtete. Und jetzt wurde sie bei einer Gruppe abgezogen aus dem Kurs. Das waren alles Afghanen aus Nebringen. Und bisher hatte ich keinen Kontakt, auch gar kein Interesse, jetzt mich da zu investieren. Ich hatte genug zu tun, ich hatte genug Projekte. Und die sagte, komm einfach doch nur mal einmal in diesen Kurs rein. Komm doch einfach nur mal rein, lern die Leute kennen und dann gucken wir mal. Ich habe sie kennengelernt. Und sie sagte, sollen wir mal einen Ausflug mit ihnen machen? Sind wir nach Nagold mit denen auf die Burg oder so drauf? Ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen. Und wie gesagt, auch eigentlich genug zu tun. Aber in der Begegnung wurde mein Herz berührt und es war klar, das sind jetzt meine Freunde. Die Lehrerin hat mich auf diese Spur gesetzt, auf diesen Trampelpfad gesetzt und sie hat mich unterstützt, diesen Pfad immer wieder zu gehen. Und dann plötzlich bin ich im Heim gelandet und plötzlich bin ich von Zimmer zu Zimmer gegangen. Dann bin ich in andere Heime reingegangen und so weiter. Und irgendwann ist das so tief in mich eingedrungen, diese Liebe und dieses für sie da zu sein. Das kommt nicht mehr vom Verstand her. Das kommt nicht daher, weil man das halt so machen muss als Christ oder so, sich um irgendwelche Leute zu kümmern. Es ist so tief hineingekommen. Es ist zur DNA geworden meines Lebens. Das fing eigentlich schon viel, viel früher an. Meine Familie auch geflüchtet. Dann die Leute, die aus Osteuropa kamen, die Deutschen damals. Dann die Leute, die aus der DDR kamen. Ich war immer schon mit dabei, war immer schon drin. Und jetzt, das sind Wege, die zu Trampelfaden geworden sind in meinem Leben. Und so können alle geistlichen Erkenntnisse sich tief eingraben in unseren Charakter. Aber dazu müssen wir uns bewegen. Es ist ein Üben. Es ist ein zur Gewohnheit werden lassen. Aber bitte nicht alles machen. Ja? Dass ihr 10 Punkte jetzt habt, wo ihr denkt, boah, da sollte ich dringend mal lernen. Oder auch die Ehefrau hat schon diesen Plan jetzt bereit. Oder auch der Ehemann für die Ehefrau. Mal vorsichtig sein heutzutage. Und jetzt muss ich das abarbeiten. Sondern das, was Jesus dir zeigt, wo er sagt, da ist Veränderung dran in deinem Leben. Und wir brauchen den Bruder dazu, wir brauchen die Schwester dazu, die uns beim Einüben hilft. Besonders auch Kleingruppen. Ich habe deswegen extra nochmal gefragt, ihr habt 5 Hauskreise, 5 Kleingruppen ungefähr hier. Das sind die idealen Möglichkeiten, um solche Dinge miteinander zu lernen. Vielleicht gibt es ja sogar Punkte, wo ihr in eurer Kleingruppe sagt, ey, da haben wir einen Konsens, das wollen wir eigentlich alle lernen. Da sind wir alle bedürftig oder die meisten jedenfalls. Lasst uns mal ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate Zeit nehmen, um hier wirklich Veränderungen zu erleben und uns nicht ständig neuen Input zu geben. Dass sich Trampelpfade bilden. Was glaubt ihr, wie Gemeinde dadurch verändert wird, wenn wir diesen Weg gehen? Und dann ist da eben der Heilige Geist, der seine Früchte dann in uns wachsen lassen wird. Das gehört alles zusammen. Ohne Gnade, ohne Heiligen Geist geht es nicht. Bitte. Vater, du hast uns das so deutlich gesagt in deinem Wort und gern überlese ich das mit dem Tun. Und bleib lieber bei dem anderen hängen, bei deiner Liebe, die du uns gibst und bei der Gnade. Aber da will was draus folgen. Unbequem. Für mich jedenfalls. Und ich möchte dich für uns bitten, dass an den Punkten, wo es dran ist, dass da was geschieht, dass wir neue Wege gehen, dass dann eine Sehnsucht in uns entsteht, dass wir das erkennen, dass wir diese Dinge einüben, miteinander. und dadurch echte Veränderung bis in die Tiefe erleben. Hilf uns dabei, dass deine Liebe anpackt und uns zeigt, wo geht's längs. Danke, lieber Jesus, lieber Vater, lieber Heiliger Geist, dass du das tun wirst in uns. Amen.